Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Hey Leute, ist kalt in der Garage 11, ne? Also draußen sind 26 Grad oder 30. In der Garage 11 sind es immer noch 15. Ich habe eine Weste und eine Jacke an.
Also, ich nicht.
Ich bin ja schon den ganzen Tag hier, da kühlt man so durch. Da kommt man bei 26 Grad Außentemperatur raus, ja, setzt sich in sein Auto und ist so durchgefroren, dass man die Sitzheizung anmacht und nach Hause fährt. Geil, ne? Übrigens, ja. Ich habe vorhin, muss ich noch gerade erzählen, sonst vergesse ich es wieder, ein geiles Feature. Es ist doch total nervig, wenn man in Autos so Analoguhren hat und dann hast du so einen Knopf und dann musst du draufdrücken und dann geht es immer nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis du wieder bei der Zeit angekommen bist, die du einstellen willst.
Ne? Oh Gott, ja, gibt es bei manchen Autos.
Ja, bei fast allen Autos.
Ja, bei uns, also bei uns, weißt du ja, ne, Mercedes, kannst du ja ganz schnell drehen, dann macht er
ja... Ja, kannst du, aber jetzt pass auf, vorhin ist der Volvo 480 abgeholt worden. Mhm. Ich gucke auf die Uhr, oh, falsche Uhrzeit, die stelle ich noch ein. Ja, 5 Minuten falsch irgendwie, ne? Der hat 2 Knöpfe. Du kannst mit einem Knopf nach vorne gehen und mit dem anderen nach hinten gehen. Ey, was ist das denn für eine geile Innovation?
Ja, mega.
Ey, kennst du ein Auto, was ich war super, endlich kann man die Uhr vernünftig einstellen und muss ja nicht immer 24 Stunden vorstellen, nur um eine Minute richtig anzustellen.
Ja, klar.
Der hat 2 kleine Knöpfchen, links und rechts, und dann bewegt sich der Zeiger. Toll.
Ja.
Tolles Auto.
Tolles Auto, ne?
Da fährt der... Der Holger fährt jetzt damit nach Hause, ist ganz glücklich im Auto.
Ja, okay. Ja. Ist ja wieder eine Menge passiert bei dir hier.
Ja. Wenn ich das mal gucken, ich gucke ja mal, was vergessen hat, sonst können wir Folgendes machen. Das gibt es ja auch nicht mehr. Wir können mal einen Reiseruf starten.
Ja, unbedingt.
Hier ist Bayern 3 mit einem Reiseruf. Ja. Die Familie Schmidt unterwegs, eine VW Jetta mit dem amtlichen Kennzeichen LL. XY789 zurzeit unterwegs auf der A7 zwischen Nürnberg und München. Bitte rufen Sie Ihre Tante Frieda an. Kannst du daran erinnern?
Jens, ja, ich kann mich daran gut erinnern. Ich glaube, du hast so früher deine Autos eingekauft. Du hast was Schönes gesehen.
Reiseruf.
Hast dir das Kennzeichen aufgeschrieben, hast einen Reiseruf gemacht, hast gesagt, bitte ruft mal euren Onkel Jens an. Und dann haben die Leute bei dir angerufen und du hast gesagt, sie haben ein richtig schönes Auto, den hätte ich gern.
Also... So lange betreibe ich den Handel noch gar nicht, dass es noch einen Reiseruf gegeben hätte, glaube ich.
Ach, es gab so schöne Sachen früher. War das nicht immer vor den Nachrichten tatsächlich?
Nee, es war immer Reiseruf.
Reiseruf am Radio, das ist ja klar. Aber ich meine jetzt der siebte Sinn, war das vor den Nachrichten? Oder war das 19 Uhr? War das?
Der siebte Sinn, nee, der kam doch immer vor den Tagesthemen.
Vor den Tagesthemen,
ja. 22 Uhr, 25 oder so.
So spät?
Ja. War nicht jugendfrei.
Ich hätte jetzt gesagt, dass er war nicht jugendfrei.
Ja. Viel nacktes Blech.
Ja, und manchmal waren da, glaube ich, auch ein paar Verletzte dabei. Da wurden ja so die ein oder anderen richtig üblen
Unfälle nachgestellt. Wie einer mit seinem Escort in der Wiese liegt und blutend daneben mit abgetrennten Beinen und so.
Du, oder wie einer mit so einem Magirus-LKW damals mit Haube in so ein Stauende fährt und alles platt macht. Das Video gibt es auch noch.
Ja?
Das ist ja auch so, ich glaube, das wird wahrscheinlich, wenn man seinen LKW-Führerschein macht, jedem gezeigt, um zu zeigen, was da passiert, wenn man auf der Autobahn mit so einem 30-Tonner
wahrscheinlich ist das ein Ausschnitt aus einem Arbeitsvideo der Feuerwehr.
Wahrscheinlich, irgendwie sowas, ne? Ja. Gruselig. Naja.
Wir sitzen hier irgendwie auf heißen Kohlen, weil eigentlich kommen die Jungs, die letzte Woche auch im Podcast gestört haben. Letzte Woche haben die Corrado gekauft, heute wollen sie ihn abholen. Also irgendwie klingelt gleich wieder an der Tür, Leute, nicht wundern.
Ja, aber die stehen wahrscheinlich, bei dem guten Wetter haben wir, glaube ich, auf den Straßen eine Menge Verkehr und ich glaube, die stehen irgendwo und sind wahrscheinlich leicht genervt, aber bei der Vorfreude fast egal.
Ja.
Ja. Ansonsten hast du ja hier so einen Blitzgast gehabt, ne? Ein Honda S800 Cabrio.
Ja.
Wahnsinn. Ich sag, wo steht denn der? Jens sagt er, der ist schon wieder weg. Ich sag, ja, super. Den habe ich ja gar nicht gesehen.
Nee. Der kam und wurde sofort eingesammelt.
Ja, und also ich habe so ein Auto in Natura, würde ich behaupten wollen, gar nicht gesehen. Habe ihn auf Bildern gesehen und dachte, Mensch, den gucke ich mir auf jeden Fall am Samstag an.
Aber ist kein Problem, ich bekomme noch ein Coupé jetzt.
Ach was?
In hellgelb.
Ach was?
Ja.
Sag mal, gibt es da eine gute Geschichte zu dem S800 Cabriolet?
Ja, das Coupé auch. Das Coupé ist übrigens auch ein deutsches Auto zweiter Hand, original in Bremen ausgeliefert.
Nee, ne?
Ja, Baujahr 69. Und das Cabriolet hat auch eine geile Geschichte. Baujahr 70, deutsches Auto, deutsche Erstauslieferung mit Bordmappe, mit einer richtigen Bordmappe dabei gewesen, mit Checkheft, mit allem drum und dran. Mhm. Unrestauriert, also wirklich nicht restauriert. Das Auto war nie auseinander. Und den hat irgendwie ein Schreiner gefahren und hatte irgendwann nach wenigen Kilometern eigentlich schon einen Motorschaden. Aber der Wagen ist jetzt erst nachweislich 52.000 Kilometer gelaufen gewesen. Und der hat einen Motorschaden und hat das Ding in der Schreinerei ins Regal gestellt und gesagt, dann ist er halt kaputt.
Ja.
Und dann hat ihn vor Jahren der Martin gekauft, Honda-Sammler. Mhm. Und auch Vorsitzender damals vom S800-Club, glaube ich.
S800-Club.
Hat einfach einen anderen Motor eingebaut, den er fertig überholt hatte, der bis jetzt noch drin ist. Und der Originalmotor ist immer noch zerlegt dabei bei dem Auto.
Ach was.
Okay. Und ich habe das Auto, Martin hat seine Sammlung verkleinert. Der hat auch geile Hondas, immer noch sehr geile Hondas. Mhm. Der hat eine schöne Halle in Heiligenhafen, hat er eine Halle.
Ach was, okay, schön.
Blick am Hafen da.
So das klingt gut.
Ja, ja. Genau, der S800, wo war ich stehen geblieben?
Dass er den damals...
Ach so, ich habe den 2013 verkauft. Derjenige hat ihn wiederum verkauft an jemanden, der jetzt seine Sammlung zum Teil auflöst. Und plötzlich habe ich das Auto wieder vor mir stehen und habe das gepostet im Netz. Und dann ruft mich Martin jetzt nach 9 Jahren wieder an und sagt, du, ich will mein Auto zurückkaufen, was kostet das denn?
Ja, cool. Und
sagt, ja, kostet wieder 30.000, so knapp wie damals auch. Ja, dann kaufe ich den zurück. Und dann kam der und der Wagen war nur 5 Minuten hier drin. Weil Martin hat der kam aus dem Transporter raus mit dem Motor auf Palette. Die Teile haben wir direkt alle umgeladen er war mit dem Honda Jazz hier. So ein Multi-Ding. Yeah. Da haben wir die ganzen Teile reingeladen und dann ist er gekommen und hat den S800 auch wieder direkt abgeholt.
Ach, stark.
Und das war's. Jetzt ist er wieder, das finde ich schön, der Kreis hat sich geschlossen.
Ja, ich glaube, das passiert gar nicht so selten, dass jemand sein Auto gerne wieder zurückkaufen würde. Es ist aber ja ein Riesenzufall, wenn er einerseits mitbekommt, dass er wieder im Angebot ist und andererseits nach so langer Zeit dann eben wirklich sein eigenes Auto zurückkaufen kann.
Genau, und er ist in der Zeit, in den 8 Jahren ist er nur 1400 Kilometer gefahren worden.
Ja.
Also, hat sich nicht verändert, das Auto.
Dann weiß er, was er kriegt.
Ja.
Ja, cool. Freut er sich bestimmt.
Ja, nee, der freut sich total. Total geil. Und dann ich hatte das ja trotzdem nochmal gepostet, ja, Marketing, ne, klar. Mhm. Und haben trotzdem auch jetzt noch Leute angerufen und zum einen gesagt, ich kriege noch ein S800 Coupé. Ja, ja, das reserviere ich dann schon mal. Rufen Sie mich sofort an, wenn das da ist.
Stark. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass die Autos Ende der 60er, Anfang der 70er tatsächlich hier schon auf dem deutschen Markt ja vertrieben worden, doch, weil ich habe eine 69er Automotorsport, da findet man so ein bisschen Hinweise dazu, aber ich glaube, das ist so ultra selten, dass man dann ein deutsches Auto bekommt, was wirklich ja mehr oder weniger unangetastet ist. Unglaublich. Also einfach aufgrund der super geringen Stückzahl damals schon. Das war ja ein absoluter Exot.
Nee, überhaupt, auch, selbst wenn es ein deutsches Auto gewesen wäre, ein VW Käfer mit der Historie oder was?
Richtig.
Weißt du, die Historie ist ja schon...
Richtig.
Schon monstergeil. Ne?
Richtig, ja. Ja, stark. Ja, starkes Auto, schade. Ich hätte die Dimensionen mal gerne ein bisschen einschätzen wollen, weil das, finde ich, ist immer besonders. Ja. Gut, gut. Ja, dann habe ich, was ich mir aber angucken konnte, ist ein, ich muss gestehen, tatsächlich sehr schönen, ich sag jetzt mal schönen, 356er Porsche.
Ach, der vorhin gekommen ist?
Ja.
Ja, das ist so ein Bastard, ne? Das ist ein eigentlich sind das ja sehr teure Autos, so ein 356 Arc Coupé, 1600er von 1956. Die liegen alle über 100.000 im Netz eigentlich. Er hier ist irgendwann mal umlackiert worden, der war original wohl mal Silber nach Kardex-Karte. Ist jetzt rot, also ist schon lange rot. Also der jetzige Besitzer hat das Auto Anfang der 90er Jahre gekauft, also schon vor 30 Jahren, schon in rot. Und da drin ist, ich finde, er ist geil gemacht, so ein bisschen auf Rennsport. Der hat ja einen Tank vorne, so einen Renntank, der oben in der Mitte aus der Haube rauskommt. Dann hat er innen drin diese Speedster-Schalensitze mit dem Bouclet-Teppich. Sehr schön gemacht, sitzt man auch sehr gut drin, muss ich sagen, im Auto.
Einen heißen Feuerlöscher.
Genau, mit Feuerlöscher.
Genau.
Dann sehr geil sind auch die Felgen.
Ja.
Finde ich sehr cool.
Ja.
Bisschen breiter. und hat einen mega Auspuff, klingt ganz gut, und hat auch einen mega Motor. Hat einen Motor von Schäfer hier von Boxer Classic, mhm, aus Erkrath. Basis ist aber ein 912er Motor.
Okay.
Also man hat einen 912er Motor genommen und den hat 1720 Kubik, mhm, und knapp 120 PS in der Konfiguration.
Oha, ja gut, damit geht ja ein 356 echt.
Ja, original hätte nur 60 PS gehabt,
ja,
der Wagen, ne?
Ja.
Ja, ich der glaub, geht gut, der geht richtig gut. Der klingt gut, geht gut, hat eine H-Zulassung, ist im Service gewesen bei Inmotore jetzt für einige tausende Euro in den letzten Monaten. Alles soweit Taco, also Schlüsseldrehen, fahren Auto. Karosserie ist allerdings auch so, boah, gut abgehangen, ne? Also zum Teil natürlich gespachtelt, dann hast du hinten hinten die Endspitze auf der Fahrerseite hat Rost, mhm, wahrscheinlich auf der Beifahrerseite genauso. Also die 356er Karossen sind auch meistens so. Also ich habe mir schon ein paar angeguckt. Die Autos sind immer so, ja, so, ja, der Zustand ist so, ja. Weil das Problem ist, den zu restaurieren ist extremst aufwendig. Du musst ihn halt komplett auseinandernehmen, mhm, und die Karosserie besteht aus einem Teil. Ah, der hat okay, keine Kotflügel oder okay, irgendwas, was du abnehmen kannst. Okay. Besteht aus einem kompletten Teil. Die ganze Karosserie ist ein verschweißtes Teil. Und die Karosserien gibt nur zwei Adressen eigentlich wohl so in Deutschland, denke ich mal, die das wirklich richtig gut machen. Und die Karosse machen, ich hau mal eine Zahl raus, ich habe letztens mit Olli noch drüber unterhalten, der es übrigens nicht machen würde. Der hat gesagt, 356er, mm-mm, ist nicht sein Thema. Mm-mm. Da gibt es den und den, die können, mm-hmm, das. So um die 100 musst du rechnen.
Ne? Ja, okay. Ja, dann kann man natürlich damit unter Umständen leben, wenn das Auto deutlich unter 100 wert ist, das nicht für 100 machen zu lassen.
Nee, das Auto ist über 100 wert. Also das ist schwierig in dem Fall. Mm. Aber ich habe auch, der Verkäufer wollte auch eigentlich mehr haben. Da habe ich gesagt, das führt nicht zum Ziel. Lass uns mal irgendwie die 80 anpeilen. Mhm. Und jetzt steht er für 82 und damit ist er günstig.
Okay.
Aber günstig in Anführungsstrichen. Das ist halt ein Fahrerauto, nicht Matching Numbers. Mhm. Also dazu muss man auch wissen, der frühe 912er Motor ist nichts anderes wie ein 356er Motor. Mhm. Das ist der Motor aus dem 356, ich glaube, mhm, SC90. Mhm. Genau. Also der ist baugleich. Das heißt, optisch ist das schon 356er Motor, nur von der Nummer her 912er Motor.
Ist so wie der Motor von dem 912er, den du auch noch hattest, ne? Bis vor ein paar Monaten.
Der dunkelrote.
Genau.
Ja, genau, genau, richtig. Genau. Und nee, das ist aber ein 356er Motor gewesen. Das war kein 912er Motor.
Ach was, okay.
Ja.
Okay.
Du hast den Unterschied, siehst du ja auch nicht.
Nee, das
sieht
nee,
ja gleich aus. Na, auf jeden Fall, auf der einen Seite hast du ein schickes Auto, und auf der anderen Seite hast du aber ein Porsche, wo an der Karosserie Handlungsbedarf wäre, hm, also optisch, hm, ist die müde, wäre. Und auf der anderen Seite, ja, also wie soll ich sagen, die sind immer, also ich habe noch nie einen 356 gesehen, wo die Karosse wirklich top war.
Hm. Ja, gut, war ja, da, ich meine, es ist ein paar Jahre her, die Autos wurden natürlich auch richtig gefahren damals. Gut. Aber wenn er von dem Preis fair ist, ich persönlich muss sagen, ich finde den 356er in der Konstellation einfach cool, weil man ihn gut fahren kann. Mit 120 PS, solchen Sitzen da drin, die ja auch wirklich gut aussehen, die haben ja was, die Sitze. Ich habe mich da eben mal reingesetzt, man sitzt tatsächlich vernünftig drin, auch wenn man die anguckt, denkt, man sitzt irgendwie
genau,
in so einer Wanne.
Man
sitzt da gut drin. Und insgesamt, natürlich ist es ein 356er Porsche und er hat halt Leistung. Also ich glaube, wenn man halt sagt, Mensch, ich will so ein Auto haben und will damit auch wirklich mal, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Kilometer fahren, dann macht man das mit dem Auto einfach. Ne?
Genau.
Ja, von daher schon cool. Aber ein Auto hier toppt natürlich gerade alles. Und das ist eigentlich der Mercedes 230S, der hier jetzt endlich reingerollt ist. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Podcasts, schon einige her mal angekündigt mit der Resto-Mod. Und ja, das Auto ist echt stark. Also ich habe ihn mir gerade mal angeguckt, Jens. Das ist ein Auto, bei dem ich sagen würde, brauchst du ein bisschen Selbstvertrauen, weil sicherlich der ein oder andere, wenn du damit irgendwie auf die Oldtimer-Tankstelle fährst, anfängt daran rumzupulen und zu sagen, was ist das denn?
Ja.
Aber es ist gut gemacht, muss man gestehen. Es ist einfach gut gemacht. Und er sieht irgendwie, also wenn man ihn so sieht, würde man sagen, okay, da hat sich jetzt jemand gedacht, ein 50 Jahre altes Auto in die Neuzeit zu ziehen. Die Lackierung ist ja sowas von modern. Die Art und Weise der Lackierung, natürlich alle Teile mit zu lackieren, inklusive der Chromstoßstangen und so. Da werden viele die Nase rümpfen. Aber es sieht jetzt nicht schlecht aus, ne?
Nee.
Irgendwie sieht
ich
das Ding.
Ich finde es auch nicht. Ich finde auch, viele haben ja geschrieben, über die Felgen sind so hässlich. Ich finde die gar nicht hässlich. Ich finde die fassend so im Auto.
Ja, ich musste dann immer länger nachdenken. Das sind tatsächlich die allerersten Felgen gewesen von der Classic-Version eines 211ers.
Ja, also, ich dachte, die waren auf dem CLK auch drauf.
Ja, die gab es auch, aber die waren noch ein wenig geschwungener. Stimmt, du hast recht, auf dem CLK Sport, da waren die in so einer polierten Art und Weise. Aber diese hier, wenn ich die richtig interpretiere von der Form her, sind das tatsächlich 211er Klassikfelgen, die man auch selten gesehen hat, weil kein Mensch damals die Serienfelger vom 211er Classic bestellt hat, damals 2003, weil optisch billiger ging's nicht. Da wollte ja jeder irgendwie eine Elegance oder eine Avantgarde haben.
Ja.
Also sehr speziell, aber die passen halt. Ja, das ist alles super speziell, aber was mich am meisten gewundert hat, ist, Leute, wie passt denn ein 123er Armaturenbrett in dieses Auto rein? Das passt nämlich perfekt. Also es sieht so aus, als wäre es dafür gemacht. Inklusive Mitteltunnel, die ganze Höhe von allem, was dazugehört, passt 100%. Also da kann man nichts kritisieren, bis auf vielleicht, ja, das Raid-Lenkrad, das haben ja auch viele geschrieben.
Ja, wobei ja. Das auf dem Bild krasser aussieht wie im Original, finde ich.
Ja.
Weil es ist ja Zebrano-Holz, passend zu der Richtig? Mittelleiste im Armaturenbrett. Mhm. Wenn man so drin sitzt, finde ich das ganz passend. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
Ich finde das auch okay, aber Lenkrad
also wechseln ist ja kein okay, Problem. Okay, machst du ein anderes Lenkrad rein.
Richtig.
Und bei den Felgen, ich würde dann auf Stahlfelge gehen, 14 Zoll Stahlfelge vom Strich 8, weil die hat immer noch diese ursprüngliche Form, diese schöne, glatte, runde Form. Die hat aber diese Nupsis nicht für diese kleinen Kappen, die die Dings hatte. Und dadurch sind die halt ganz glatt.
Sieht die Felgen. Ganz clean aus, ne?
Sieht ganz clean aus. Und da machst du dann, eingetragen sind 275er, richtig fett dann. So, ich würde mit Stahlfelgen fahren und Dings, so fertig aus. Ne? Also ich würde gar keine Alufelgen drauf machen.
Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie so ein Auto mit den 185 PS fährt. Ich glaube, das ist ganz cool.
Das fährt ganz gut. Der wiegt ja nur 1300 paar kaputte Kilo.
Sieht viel schwerer aus.
1310 oder so wiegt eine Heckflosse.
Sieht viel schwerer aus.
Ja, ist sie nicht. Deshalb, das ist ja das Lustige, das Werk ist ja mit den Heckflossen Rennen gefahren, hat die Rallye Monte Carlo gewonnen und hier hängt ja auch ganz groß ein Bild, Lüttich rum, aber nie mit den Coupés, weil das Coupé wiegt nämlich 150 Kilo mehr. Weil das Coupé keine B-Säule hat, mussten sie da wirklich verstärken im Bodenbereich, im Dachbereich. Und deshalb ist das Coupé schwerer.
Ja, man hat das im Rennsport überhaupt nicht auf der Pfanne. Ne?
Gar nicht.
Also das Auto hat man nicht auf der Pfanne.
Die Limousine aber schon. Mhm. Heckflosse gab es immer als
ja, aber auch das finde ich, hat man nicht so. Also ich bin da durch dich aufmerksam geworden, durch dieses große, schöne Bild, was du hier hängen hast. Ja, war mir nicht so klar.
Na gut, aber auf jeden Fall kannst du ausrechnen, die Heckflosse wiegt irgendwie 1300 Kilo und hat jetzt 185 PS und 2,8 Liter Hubraum. Also die fährt munter. Ist auf jeden Fall ein 10-Sekunden-Auto, ne?
Ja.
Hat auch Automatikgetriebe aus dem 123er. Hinterachse haben sie eingebaut vom 280 SL von der Pagode.
Okay.
Und zwar, damit sie Scheibenbremsen hinten haben.
Wahnsinn.
Und da schrieb dann einer, hätte man doch eine bessere Achse nehmen können. Die hätte man nämlich nicht, weil eine andere Achse da gar nicht so ohne weiteres reinpasst, ohne an der Karosserie Arbeiten vorzunehmen. Und diese Pagodenachse passt einfach so, die passt perfekt. So, Punkt.
Gut, das ist natürlich sowieso immer eine tolle Situation, wenn man Mercedes-Serienbauteile aus verschiedenen Baureihen nehmen kann und das Ganze in Deutschland aufgebaut so wurde, dass man eben auch die Dokumentation noch hat und weiß, welche Verschleißteile muss man im Zweifel kaufen, wenn meine Bremse hin ist. So. Und dann passt das halt auch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so ein Auto kaufst, was sonst wo gebaut wurde, du weißt nicht genau, was da drin steckt, ist das
ja, der Wagen ist ja auch, hat H-Zulassung zum Erschrecken vieler. ist zugelassen, hat TÜV und der Kfz-Schein ist zwei Seiten lang, ist alles eingetragen.
Ja.
Weil der Wagen hat ja, eigentlich ist es ja im Endeffekt ein ganz modernes Auto. Ich bin ja gefahren eine Runde, fährt sich sehr modern. Getriebe schaltet, also für ein Mercedes-Getriebe unglaublich. Komplett weich. Selbst wenn du in den Rückwärtsgang gehst, du merkst nicht, du fährst einfach nur rückwärts plötzlich, du merkst nichts. Okay. Also das ist alles technisch sehr wirklich top.
Okay.
So. Dann hast du einen 280 E-Motor mit Automatik. Mhm. Du hast vierfach elektrische Fensterheber. Mhm. Du hast eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Mhm. Du hast eine Klimaanlage. Du hast einen Tempomaten.
Eine ja? ZV mit Fernbedienung finde ich bei dem Auto.
Ja.
Okay.
Dann hast du Tempomat hast du.
Ja.
Ja. Dann hast du ein Höllen-Soundsystem drin mit riesen Boxen in den Türen und Hochtönern.
Mhm. Also hat der auch eine Klima?
Ey, gerade auch eine Klimaanlage.
Ja, Wahnsinn.
Ja,
ja. Ja, okay, dann, ja, gut, das, ja.
Aber
ja.
Jetzt überleg mal, was es für ein Aufwand ist, nicht nur das Armaturenbrett da reinzubauen, sondern die Technik auch.
Ja, ja.
Die ja. komplette Klimaanlage und die Technikadaption ist ja Irrsinn.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass so ein Aufbau so eines Fahrzeugs hat richtig lange gedauert.
Weil ach, übrigens, der Zündschlüssel, ne?
Ja?
Der Zündschlüssel ist irgendwie so ein späterer Mercedes-Zündschlüssel mit Fernbedienung, richtig mit Tasten auf und zu. Also es ist kein V123-Schlüssel, irgendwie aus dem, könnte 124 oder sowas sein, keine Ahnung.
Ach, okay, das, also so ein richtiger, so ein Klappschlüssel?
Ja, ja, so ein richtiger Klappschlüssel.
Ach so.
Ja.
Ah, das auch noch. Ja, 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 okay. Okay.
Also Wahnsinn. Da hat einer richtig, also in dem Auto steckt viel Gehirnschmalz. Und also, jetzt bei allen, die immer motzen, Frank hat das vorhin auch nochmal so kurz gesagt, genau so ist es nämlich, man hat wahrscheinlich da aus zwei Autos eins gemacht. Man hat ja garantiert keine spitzenmäßig Zustand Heckflosse genommen genau, und umgebaut,
genau so ist es.
Sondern es wird eine Heckflosse gewesen sein, die man eh hätte restaurieren müssen. Und dann hat man halt sein Ding da draus gebaut. Und deshalb finde ich das vollkommen in Ordnung, weil Heckflossen gibt's halt genug. Es tut nicht weh, finde ich. Also es tut der Zähne nicht weh. Es tut vielen Leuten, tut es weh im Auge oder eben, ich habe ja so Zuschriften bekommen, also das ist auch kalkuliert. Kalkuliertes Marketing, du machst einen Post, ja, der Post ist in 2 Tagen 30.000 Mal angeklickt auf Facebook. Mhm. Für mich eine mega Werbung, 30.000 Klicks ist top, ja. So. Ich schreibe drauf, dies ist der Albtraum jedes originalliebenden Originalfreundes sozusagen, ja. Trotzdem schreiben sie aber drunter, Lenkrad ist hässlich, Felgen sind hässlich. Ihr braucht gar nichts drunter schreiben. Mit dem Satz sind sie ausgeschlossen. Sie müssen gar nicht weiterlesen. Sie sind hiermit ausgeschlossen aus dem System. Ich bin originalliebend, brauche kein weiterlesen. Sache ist gegessen. Aus. Aber trotzdem, und das ist aber ein geiles Kalkül, wusste ich, dass diese Diskussion da geführt wird. So, und du hast halt witzigerweise auch hier wieder, du hast ganz viel sagen, ey, was für eine Scheiße, aber du hast genauso viel sagen, ey, wie geil, wie cool, wie mega ist das denn? Also, das Auto, das polarisiert, das ist geteilter Arsch.
Ja, ja und man muss, finde ich, auch am Ende beides absolut zulassen, denn gut, du hast dir das ja auch länger überlegt, ob du so ein Auto in die Garage 11 nimmst oder nicht. Wenn man sich das aber anguckt, ist erstens mal ist alles wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich bin mir halt sicher, es wird am Ende mehrere Menschen geben, die daran ernsthaftes Interesse haben und ich glaube, man ist verliebt, wenn man das sieht und fährt.
5 Minuten nach dem Facebook-Post klingelt das Telefon. Habe ich mit jemandem aus dem Ausland gesprochen, der jetzt abklären will, also inwiefern das Ausland in diesem Land zulassungsfähig ist. Dem habe ich die Papiere alle geschickt. Der ist heiß wie Frittenfett auf das Auto. Der Wagen ist auf jeden Fall zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Wird hier keine Standuhr sein.
Ne? Nee, bin ich mir auch sicher. Also ich muss gestehen, ich habe dir das ja auch gesagt, ich wollte da auch mal einen intensiveren Blick drauf werfen, weil ich das irgendwie, das ist ein Auto, gibt ja kein zweites davon. Und so etwas zu bauen, wie du eben schon gesagt hast, mit den ganzen verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Baureihen und immer doch intelligent verknüpft, ja. Weil man muss ja gestehen, dass so ein Armaturenbrett von einem 123er, das hat was, ne? Also ist ja kein doofes Armaturenbrett und so. Und die Form der Heckflosse, die fand ich schon immer cool. Aber wenn man das Auto fährt, merkt man halt, wenn man wirklich eine alte Heckflosse fährt, dass das auch ein altes Auto ist. Ne? Das ist eben noch so. Und hier, ja, ist es irgendwo dazwischen. Natürlich wird der nicht ganz modern fahren, das ist auch klar. Aber es ist halt schon eine Leistung, mit der man auch, wenn man Lust hat, also wirklich, würde ich mir zutrauen mit dem Auto und der Technik, wenn du Bock hast, fährst du damit nach Spanien.
Ja, ist auch ein geiler Motor. Diese M110, den mochte ich schon immer.
Genau.
Ist wirklich einer meiner Lieblings-Mercedes-Motoren. Ja. Allen Ernstes. Und das hat sich wahrscheinlich, da schrieb er, warum nicht direkt ein 8-Zylinder? War nicht die Aufgabe. Sondern da wollte einer einen M110-Motor da reinbauen. Punkt,
ja.
Ende.
Ja, ja.
Immer dieses Warum. Weißt du, vorhin habe ich hier ein Bild gepostet, Mercedes 300 SL ist vorhin noch gekommen, in 040 schwarz, was der geil ist. Baujahr 92, aber optisch, also ist noch vorm Facelift, ganz kurz davor. Leder Dattel innen drin, Stattel, ne, heißt die Farbe. Mhm,
genau. Ja, ja, genau, Lederdattel. Ja, das wurde ja tatsächlich, da gibt es zwei Bezeichnungen für, Safran und Dattel, weil es tatsächlich umbenannt wurde, aber es blieb dasselbe Leder. Es blieb dasselbe Leder.
Ja, ja, genau. Ja. Wunderschöner Innenraum, also Farbkombi ist mega, finde ich. Mhm. 300 SL. Der hat keine Klimaanlage. Der hat Fenster, E-Fenster, Sitzheizung, elektrische Sitze, CD-Radio, blablub, alles drin. Keine Klimaanlage. So, dann schreibt einer, Auto ist schwarz, warum keine Klimaanlage? Ey, warum, was weiß denn ich? Es hat vor 30 Jahren, ist einer in die Niederlassung gegangen und hat sich so bestellt. Warum? Weil er keine Klima wollte.
Genau, weil er
gesagt, es gibt genug Leute, auch hier zum Beispiel, mein Vater hasst es im Auto, dass die Klimaanlage läuft, dass er sich erkältet.
Das ist bei meinem Vater genauso.
Weißt du, so? Ja, ja, also warum brauche ich dann, weil mein Vater, Schiebedach brauche ich nicht, Punkt.
Ich sage denen permanent, die müsst ihr auch mal einschalten, ja, ja, weil genau, die tatsächlich so alle ausschalten.
Ja. Also da ist aber einer in den Laden gegangen und gesagt, nee, ich will den SL ohne Klimaanlage. Und jetzt ganz ernsthaft, alle 107 und 129, die ich in den Jahren so verkauft habe, meistens standen, ich sage mal Heizungskeller, standen die Hardtops im Heizungskeller. Hm. Weil ich habe nämlich mal hier in der Heilwegstraße, war es wirklich so, habe ich ein 300 SL abgeholt, ein 107er. Hm. Und dann musste ich mit dem Hausherrn da aus dem Heizungskeller, aus der letzten Ecke, das Hardtop rausschlecken, ja, was seit 20 Jahren hochkant im Heizungskeller stand, komplett eingestaubt. Ja, so. Was macht die Leute, stellen das Hardtop immer weg, die haben es ja nicht auf dem Auto drauf.
Stimmt.
Also, ich habe also ein 129er Mercedes, Hardtop steht im Heizungskeller und dann fahre ich im Sommer bei schönem Wetter mal durchs alte Land oder so.
Zack, darauf.
Da brauche ich doch keine Klimaanlage.
Zack, darauf.
Du brauchst, macht eh keinen Sinn, ist ein Roadster verdeckend dünnes, diffundiert eh alles raus. Da kann die Klima gar nicht gegen anarbeiten, wenn es Hardtop nicht drauf ist.
Ja, abgesehen davon, wie schon gesagt, wir sind ja, wo sind wir, ne? Wir leben in Deutschland, wir leben ja nicht in
Kuwait. Das Auto ist übrigens zweiter Hand und kommt ja aus Norddeutschland, also nicht aus Kuwait, genau.
Genau, und das ist halt der gravierende Unterschied.
Doch, Kuwait. Kuh steht 100 Meter weit
entfernt. Kuwait, genau.
Die Kuwait,
genau.
An der Kuwait bin ich vorbeigefahren.
Ich finde allerdings, ich finde es persönlich schade, das Hardtop in den Heizungskeller zu stellen, weil ich beim 129er, und ich hatte ja einige, immer geschätzt habe, dass es drei unterschiedliche Autos waren.
Ja.
Also wenn er offen war, hatte er eine bestimmte Form. Wenn er geschlossen war mit dem Softtop, hat er eine ganz andere Form. Und mit dem Hardtop nochmal ganz anders, weil die Dachlinie komplett anders läuft.
Ich würde den als Coupé fahren.
Ja, mit Hardtop, das Hardtop ist so wunderbar 90er-eckig-Style, richtig gut. Mega.
Passt perfekt.
Mega. Es ist total leicht, also man kann das locker zu zweit auch mit seiner Frau abnehmen, weil das aus Alu ist. Und es sieht wirklich gut aus, genau. Es ist top gemacht, hat eine heizbare Heckscheibe.
Ja. Auch innen drin schön passend, den Dachhimmel zum Teppich in dem Fall. Also ist auch in so einem Beige. Das ist mega cool.
Ja.
Auch der hängt auch nicht, das ist alles in Ordnung. Hatte ich letztens bei einem, wo der hängt. Nee, schönes Auto. Ist vollkommen dreckig, ist eine Katze drüber gelaufen, Vogel drauf geschissen. Keine Ahnung, ich habe gedacht.
Gleichzeitig.
Naja, aber der Besitzer hätte wenigstens mal kurz hier bei Mr. Wosch. Also mir wäre es zu peinlich, das Auto so abzugeben.
Ja, dito.
So voll gekotet.
Ja, dito.
Also ich, also allein schon so aus, nur so, ich so, nee, also ich hätte es wenigstens mal ganz kurz bei Mr. Wosch durchgeschoben. Das ist hier 150 Meter entfernt, Mr. Wosch, wohlgemerkt, ne? Aber du, mache ich dann selber. Ich mache den schön sauber und dann geht er in Verkauf.
Charme bei dem Auto, muss man sagen. Die Farbkombination ist für ein deutsches Auto recht selten.
040 sieht schwarz,
immer nicht super Metallic. Schön aus. Genau, ja. 040 schwarz, schön mit den kontrastfarbenen Pappen. In, ich muss lügen, Atlasgrau. Dann eben dieses Top-Leder da drin, was wirklich zu schwarz ja perfekt aussieht. Einfach eine tolle Kombination. Und ist bezahlbar, finde ich. Hast mir das ja schon gesagt, was du daran schreibst. Ja,
18,9.
Ja. Kein Geheimnis. Genau. Und
150 gelaufen, Check-F gepflegt, deutsches Auto zweihand.
Ja, und ich bin mir sicher, billiger werden diese Autos in gutem Zustand.
Er ist halt, wenn man im Detail jetzt mal abgesehen vom Vogelschiss und Katzendreck, wenn man sich mal genau anguckt, ist es ein sehr sauberes Auto.
Ja.
Wie Frank schon feststellte, noch die ersten Fußmatten.
Das finde ich immer besonders.
Top-Zustand.
Ja, genau. Also die Velour-Fußmatten, die allerersten für die Kenner unter euch, das sind die mit den Druckknöpfen. Die haben nämlich Druckknöpfe, um die Matte dann im Bereich zu befestigen. Und das kann man immer erkennen mit dieser Metallplakette von Mercedes-Benz. Gibt es auch noch welche, die einen beflockten Schriftzug haben. Aber das sind auf jeden Fall die ersten und die originalen Fußmatten.
Genau, die sind auch, der Kofferraum sieht top aus. noch das Plastik an der Kofferraumkante. Du siehst, also da hat keiner irgendwie seinen Samsonite-Koffer rüberrutschen lassen mit den Rollen oder so, sondern das ist alles sehr geil ist hier.
Sehr, sehr geil, das müssen wir nochmal, ja. Also einerseits, der Kofferraum an sich ist innen eben auch in Lederdattel ausgekleidet, also nicht passend, nicht in Leder, ein Stoffdattel ausgekleidet. Und was wir eben bemerkt haben, wir haben noch mal reingeguckt, dass das Erste-Hilfe-Set, genau, das Verbandsset ist quasi auch in der Farbe. Also ist auch hell. Und das war nicht beim sonst beim 129er hell, sondern es war tatsächlich so, dass die gesagt haben, wenn der Kofferraum schon dieselbe Innenraumfarbe hat, dann auch das. Ja. Das sind natürlich Dinge.
Geile Details.
Ja, das geht heute bei keinem Kaufmann mehr durch.
Nee, aber das ist, ey, das ist schön gewesen.
Du, oder? Sagen die Controller, nein, nein, nein.
Nee, natürlich nicht. Aber cool, oder?
Total cool. Total cool.
Schönes Auto. Ich bin ja ein 129er-Fan. Ich muss sagen, in der Kombination macht er mich auch sehr an.
Finde ich auch.
Weißt du?
Finde ich auch. Ich bin auch tatsächlich, gerade ernsthaft auf der Suche nach einem Auto. Ich habe ja, kennst du das, wenn du willst irgendwas haben und überlegst dir sowieso schon die ganze Zeit immer deiner Frau irgendeinen Youngtimer anzudrehen und sie sagt immer schon, 129er findet sie gut, aber man kauft den immer so halb für sich und halb für sie. So. Ja. Und ich will tatsächlich einen haben, der hinten die Notsitze hat, auch wenn die eigentlich total überflüssig sind, aber klar, meine Tochter ist 3 Jahre alt, da wird man die mal sinnvoll dahinsetzen können mit dem vernünftigen Sitz dazu. Und ich muss halt sagen, man merkt das jetzt, gute 129er werden teurer, gute 129er werden weniger und es ist einfach wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Es ist ein Auto, was man, da hat man keine Probleme mit, und hier mit so einem Motor, der hat ja den 103er Motor, den 6-Zylinder, da kann man überall mit hinfahren, das ist pure Mechanik, das kennt jeder, die Probleme oder die Fehler bei dem Auto kennt eigentlich auch jeder, die gibt's nämlich kaum, und von daher, das ist also wirklich, wenn man ein unproblematisches Auto haben möchte, einsteigen
muss fahren. Genau, und nächstes Jahr gibt's schon H-Kennzeichen.
Ja, und das macht das Ganze auch nochmal besonders. Also ich bin mir sicher, es gibt ja jetzt schon einige 129er, die mit H-Kennzeichen fahren können. Aber das ist natürlich top, sowas dann anzuschrauben. Ja. Von daher, 129er geht immer.
Hier, mein Blick schwenkt gerade hier zum Volvo 240. Oh Gott, der hier Gott. Steht, der Weiße. Ja. Da haben wir uns vorhin auch drüber gelernt. Da fällt mir wieder die TÜV-Arie ein. Ne? Leute,
ich konnte das gar nicht glauben, was Jens jetzt erzählt. Also,
das ist kein Scherz, das ist bitterer Ernst. Mh. Der Wagen war bei MF Motors. Andreas hat eine schöne Inspektion gemacht, Zahnriemen, Auspuff komplett neu. Mhm. Sehr geil, der Warmlaufregler war ja im Eimer. Der hat immer die ersten 60 Sekunden oder 45 Sekunden, hat er kein Gas angenommen und danach lief er.
Ja, genau.
Und die haben das Ding, ach, übrigens geil getestet. Die haben aus irgendeinem Mercedes, der da stand, einen ausgebaut, den mal kurz hier eingebaut, obwohl der noch zusätzliche Anschlüsse hatte hier für Unterdruck und so weiter. Mhm, und damit lief der Wagen sofort sauber. Also war klar, es lag an dem Teil. Ne? Mhm. Und dann, wo gibt es das neu? Gebraucht, irgendwie überholt in Anführungsstrichen. Bei eBay gibt es das für 400 Euro. So, ja.
Auch nicht ganz billig.
Neu gab es keinen. Und finde ich sehr geil, MF Motors. Die haben das Ding einfach mal zerlegt und gesagt, überholen wir den halt selber.
Ja, cool.
Sehr cool.
Ja, cool.
Haben sie ihn zerlegt? Dann haben sie
einer der Mechaniker nimmt das Ding dann mit nach Hause und macht das auf dem Küchentisch. Nee,
total geil. Sie haben den zerlegt, dann haben sie Batterie dran geklemmt an den zerlegten und dann mit einem Laser, mit so einem Laserthermometer, du hast innen drin so einen Infrarotpunkt, ja, haben sie gemessen und siehe da, Strom war dran, der wurde wärmer, also ist es ja intakt. Mhm. Das heißt, innen drin sah der aber echt, klar, über 30 Jahre alt, leicht vergammelt aus. Und die mechanischen Teile innen drin, dieses Ventil, was da immer so, das gibt's als Repsatz, konntest du es kaufen.
Ach, ja. Okay.
So, also das Ding komplett zerlegt, gesäubert und mit dem Repsatz neu aufgebaut, funktioniert einmal frei.
Das sind ja richtige Autodoktoren.
Ey, das ist so geil. Cool.
Ja.
Weißt du, das sind so die anderen, so, ja, beim Laufregler ist kaputt, haben sie Pech gehabt.
Ja, ne?
So,
besorgen sie einen neuen, wir bauen ihnen den ein. Ja,
ist nicht lieferbar. dann geht's hier, wie heißt hier unser großer Teillieferant nochmal hier? Wie heißen die, diese riesen Hütte neu gebaut haben da, West?
Ja, ich weiß es. Ja,
Mattis.
Mattis, oh Gott, Mattis.
Pass auf, jetzt kommt's. Dann, du, das Teil ist bei Mattis nicht lieferbar, können wir nicht reparieren, das Auto.
So, ne? Ja, ist ja so.
Weil die auch keinen Bock haben.
Ja, und
aber, weißt du, und sorry, ich,
und so ein überholtes, gebrauchtes Teil zu kaufen für 400 Euro,
weißt du auch
da
nicht,
hast was du drin. Immer ein doofes Gefühl, ja, bei, weil genau. Weißt du auch nicht, ob so. Das läuft. Ne?
Und aber das schätze ich an an so Leuten wie bei MF Motors jetzt, Andreas sagt oder René in dem Fall gesagt, nee, komm, ich zerleg das mal, ist eh kaputt. Ja? Mhm. Ja, ja. Das kriegen wir doch wieder hin, das können wir auch selber. Und sie konnten es. Das finde ich geil.
Na schade, so. Ich habe ja jetzt gehofft, dass ein Mercedes-Teil in deinem Volvo landet.
Nee, nee, sie konnten es. So, und dann sagt Andreas, ich gehe ja mein großer, also ich gehe mit Autos zu Alex und TÜV Ultramar-Tankstelle, mhm. so. Auch Vollabnahmen und so weiter. Mhm. Andreas sagt, nee, machen wir hier, können wir hier im Haus machen, wir haben hier jemanden vom TÜV, der kann das. Alter, ey, hier, TÜV Süd, ja, habt ihr was geraucht?
Erzähl
ey, pass mal. Auf, also. Hält mal die Kosten. Die größte Sauerei ist heute, ja, das ist aber jetzt Usus, also es ist tatsächlich so.
Die kumulieren die Gutachten, ne?
Ey, das ist eine Frechheit. Ja. Das Auto kommt aus Belgien, also machst du eine Paragraph 29 Vollabnahme. Mhm. Punkt 1. Dann machst du eine Paragraph 21 komplett nochmal, Abnahme. Ja? Mhm. Und dann halt dich fest, um den zuzulassen, brauchst du dann nochmal wiederum eine 23 mit neuem TÜV. Ey, geht's noch? Dreimal die gleiche Arbeit? Also, sagen wir mal so, der ist einmal ums Auto rumgerannt und hat aber dreimal kassiert. Jetzt ja, kommt, pass auf, jetzt geht's noch weiter. Pass auf, wird noch besser. Dazu kommt jetzt noch Sondereintragung, Felgen- und Reifenkombination. Mhm. Plus, ich wollte unbedingt, dass der Bodykit eingetragen wird, damit es da nie Diskussionen irgendwo gibt. Ja, so.
Also das heißt übrigens Bodykit, weil Buddy, das ist Bud Spencer.
Ist egal. Also der Bodykit in dem Fall sollte in die Papiere, ist auch so. Dann, das ist aber ein Streitpunkt bei, also Alex sagt, bei 89 müssen wir mal gucken, ob es überhaupt notwendig ist. Dazu gab es dann noch ein Datenblatt vom TÜV Süd für 285 Euro. Die Prüfung vorher, jetzt hör auf, die Prüfung
was,
vorher.
Was bedeutet das? Ganz kurz mal, Datenblatt. Ne?
Es ist DIN A4-Zettel mit ein paar scheiß Daten drin.
Richtig, der ausgedruckt aus dem Rechner kommt, ja, wenn man den gefunden hat.
Ja, die ich ihm hätte geben können. Die Daten habe ich alle im Kopf von dem Auto. Weißt du, ne? Das Problem ist ja, es ist ja ein B230E, den es so in der Konfiguration nicht gab, aber als Schweiz-Modell, steht auch im Datenblatt drin, wie Schweiz-Modell. Ja. Mhm. 136 PS-Motor, nicht 116 PS. Mhm. So. Hast du ein Datenblatt und im Datenblatt, das ist ja der Datensatz für den Autotyp. Mhm. Und dann muss der Prüfer ja die Daten aber auch auswählen, die er braucht. Und nicht einfach alles eins zu eins zu kopieren. Da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Also, diese dreifache beschissene TÜV-Prüfung plus Eintragung hat 685 Euro gekostet. Dazu kommt noch die ASU. Dazu kommt dann noch das Datenblatt, sind wir bei 936 Euro.
Unfassbar.
Dann kommen die Papiere.
Unfassbar.
Ja, unfassbar. Jetzt kommen die, und das Unfassbare ist, die Papiere kommen und drei Sachen sind falsch da drin.
Für das Geld hättest du dich von der Soko Autoposer lieber anreiten
lassen. Ey, für das Geld müsste es erst, das müsste erstmal auf Büttenpapier kommen. Das kommt aber vom TÜV Süd auf ausgedrucktem Klopapier. Weißt du, dieses dünne Papier, ja, wo du weißt, Alter, wenn du das nicht irgendwie nochmal einscannst, löst sich das in 5 Jahren selber auf.
Ja, ja, so. Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen. 936 Euro und dann sind die Daten falsch? Ey, ich war sauer, das kannst du dir nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ey, was denn? Ey, aber was soll das hier? TÜV Süd, Prüfer. Ich sage jetzt den Namen mal nicht. Ey, ganz ernsthaft, macht eure Arbeit richtig. Ey, bei dem Preis muss das perfekt sein. Erstens falsch, erstens Erstzulassung falsch. In den belgischen Papieren gibt's nur ein Datum, 30.06.89, ja? So, was nimmt er? Er nimmt natürlich das Datum. Es gibt so eine, von Volvo Belgien gibt's eine Konformitätsbescheinigung für den Wagen.
Oh Mann, ey.
Das Datum hat er abgeschrieben, hat das als Erstzulassung eingetragen.
Oh Mann.
Punkt 1. Punkt 2, du hast ja einen Typ drin, P244, und dann die Verkaufsbezeichnung, D3. Ja? Mhm. Der steht dann 240L-GL. So steht es im Datenblatt. Heißt, das gilt für den L- und die GL-Typen. Es ist aber ein GLT und kein 240L-GL. So. Dann hat er unten im Zusatzfeld steht drin, zu Paragraph sowieso, Gewicht 1360 bei Klimaanlage. Alter, das Auto hat keine Klimaanlage. Das heißt, in dem Datenblatt ist das natürlich vermerkt, klar, ja, aber ich muss doch als Prüfer selber entscheiden, okay, Auto hat keine Klimaanlage, also muss ich den Teil ja nicht eintragen. Hey, Alter, sag mal, kann ich es auch selber machen?
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ich bin so sauer. Ich bin dann.
Nee, das ist, also krass ist wirklich wenig. Also krass ist die Kombination aus wenig Ahnung und 936 Euro. Es ist 900.
Ey, nie wieder.
Ich komme da gar nicht drüber
ganz
weg.
Ganz ehrlich,
ich komme da nicht drüber
nie
weg.
Nie wieder.
Das ist ein Europa-Import.
Es war das letzte Aufbäumen von irgendeiner Prüforganisation. Nie wieder ein Auto, was von mir nicht zu Alex geht. Nie wieder.
Verstehe ich auch
nicht. Weil bei Alex Piacek an der Oldtimer-Tankstelle gibt es keine Fehler in den Papieren. Ich kenne keinen genaueren, wenn es darum geht, die Bestimmungen und, weißt du? Er auch sofort, ich habe ihm das gezeigt, er drang, hatte so eine Liste und dann geht runter, falsch eingetragen, falsch. Ich saß da und ich wollte ihn ja zulassen. Hat er gesagt, das müssen die neu machen. Ja klar müssen sie es neu machen, weil ich will ja nicht mit dem Volvo rumfahren, ich schon weiß, dass das falsche Erstzulassungsdatum im Papier steht.
Ja, und jetzt kommt's ja.
Allein das zu wissen, das kotze ich schon.
Ja, aber jetzt kommt's ja. Jetzt wirst du wirklich mal angehalten, das war ja kein Joke, von der Soko Autoposer.
Ja.
Und die poolen ja in jeder Sache rum und sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Guck mal, hier ist das Datum anders als falsch und dies. Und du stehst dann da und sagst, ey, ganz ehrlich, jetzt holt mich das Thema wieder ein. Das hat 936 Euro und ich kriege
jetzt das. Genau, und ich habe sogar den Buddykit eingetragen lassen, aber leider stimmt jetzt die Erstzulassung nicht.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ey, was bin ich sauer gewesen.
Wahnsinn. Aber wo
vor allen Dingen, dann kommt, das Beste war, ich habe dann, hat ja Andreas die Prüfung bei sich im Haus da irgendwie so durchführen lassen. Mhm. Ich Andreas abends noch eine WhatsApp geschickt mit den falschen Daten und so weiter. Und dann kam nur so, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Antwort des Prüfers, aber das Erstzulassungsdatum würde ja von der Zulassungsstelle festgelegt. Haha, ich lache mich doch.
Ja, genau.
Wenn ich hier in die Zulassungsstelle gehe und will mit denen diskutieren, dass der TÜV einen Fehler gemacht hat, da passiert gar nichts. Die treten.
Ey. Du fragst erstmal nach jemandem, der Belgisch kann.
Genau. Ey, sorry.
Belgisch so geil.
Wir sind im Jahr 2021, Und ein TÜV-Prüfer ist nicht in der Lage, aus einem belgischen Fahrzeugpapier ein Erstzulassungsdatum zu übernehmen. Ich meine, der ist doch Ingenieur, der hat doch mal was studiert, der hat doch mal Englisch gelernt oder eine andere Sprache oder ein bisschen Sachverstand fehlt doch da schon.
Ja.
Alter, ich rede mich da seit zwei Tagen aufregen.
Ich muss dir immer ehrlich sagen, ich habe echt immer Verständnis für Menschen, die das eine oder andere vielleicht nicht können.
Dann solltest du es sagen.
Ja. Bitte, aber dann können sie nicht auf eine Rechnung nachher am Ende 936 Euro aufschreiben und fertig. Ne? Ja,
so. Genau.
Da kannst du eben auch nicht, wenn du. Ja. Es. Siehste?
Es klingelt, der Corrado wird abgeholt. Wir machen mal eine kleine Pause.
Okay, kleine Pause. Corrado abholt, Pause.
Ah, Leute, jetzt geht's weiter. Der Corrado ist abgeholt. Die waren total nett, die beiden. Total cool. Weil ich finde, das ist schön. Wie ich gerade zu Frank auch gesagt, es hat halt der Richtige gekauft. Die kommen so aus der VW-Szene. Sehr geil. Und ich liebe das, wenn man Autos verkauft. Genau dieser Spruch. Ich liebe diesen Spruch. Wir haben uns so viele angeguckt. Ich war einfach am besten gekauft jetzt. Mega.
Genau.
Das ist gut. Und für euch hat das auch was Gutes hier, Podcast-Zuhörer. Ich habe mich vorhin so über den TÜV von dem Volvo aufgeregt, bevor es hier an der Tür geklingelt hat. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt.
Aber du hast mir ein tolles Stichwort geliefert, Jens. Also das Thema TÜV und Oldtimer-Tankstelle. Also ich bin letzte Woche Sonntag, habe ich den Podcast geschnitten. Das ging zum Glück relativ schnell. Ich musste nicht so viel machen.
Wie, du schneidest da was raus, oder was?
Nur dein Husten. Und genau den. Und und dann bin ich zur Oldtimer-Tankstelle gefahren mit meinem Mustang und dann kamen gleich ein paar Leute an zu dem Auto und fragten, was er von unter der Haube hat und so die üblichen Dinge. Und da habe ich ein paar Leute kennengelernt und die waren echt in Ordnung. Und zwar, die haben auch einen Instagram-Auftritt, musst du dir mal angucken, und zwar die Turbobande.
Aha.
Hast du das schon mal gehört?
Nee.
So, also erstmal... Also,
was, haben die alle Porsche Turbos?
Nee, ganz anders als du denkst. Also, zwei Autos von den Turbobandenleuten waren da. Und zwar ein Mazda MX-5, 1,8 Liter mit einem Turbo. Okay. Und als er die Haube aufgemacht hat, habe ich gedacht, was ist das für ein Turbo? Ist der von Scania oder was? Ja, ein riesen Turbolader da drauf. Das Ding hat 330 PS, ja, in einem MX-5. Und daneben stand ein E30, Viertürer, also BMW E30, Viertürer. Mit dem alten Eisenschweinmotor, dem 3,5 Liter Motor, auch mit so einem Riesenturbo, alles umgebaut, alles mit TÜV, genauso. Und die sagen dann immer so, ja, das Doofe ist ja mittlerweile so bei 1000 PS ist fast Schluss und so. Und ich dann sagte, die Typen. Und das Geilste war, dass die Autos auch dann immer zugelassen waren. Also
natürlich, die Frage ist mal, wie lange hält so ein Motor?
Ja, ist denen aber auch egal, weil die haben wahrscheinlich die Kolben und alles nochmal dreimal liegen genau. Und so. Aber die bauen das schon so, dass das haltbar ist. Man weiß ja mittlerweile, die sagen dann, ja gut, da hebt sich dann der Zylinderkopf bei dem und dem Druck und so und ja. Musst du die und die Schrauben nehmen. Völlig krank. Und er sagte dann, ja, er baut gerade einen Achtzylinder, so ein Chevrolet, einen LS-Motor. Den baut er gerade auf als Biturbo. Es sind da auch Bilder drin bei Turbobande. Und dann habe ich so gedacht, okay, also so erzählt, war alles super interessant. Dann habe ich gesagt, was für ein LS denn? LS2, LS3? Sagt er, nee, das ist so ein LS, so ein LKW-Motor. Und ich so, okay, alles klar. Wenn man sich dann die Bilder anguckt, Wahnsinn, ja. Und die bauen diese Dinger dann halt in den BMW ein, ne? Also ja. Das ist nämlich auch, ich glaube, jetzt muss ich lügen, was ist es denn? Wir müssen jetzt mal gucken, ob es auch in E30 kommt. Ich glaube nicht, also auf jeden Fall...
Auf jeden Fall zu groß.
Naja, auf jeden Fall so, dass die Autos nach außen hin, also man erkennt zwar, dass das jetzt irgendwie beispielsweise hier ein E30 ist, hat etwas dickere Räder und wenn du hinguckst, siehst du auch, dass das Semislicks sind, die er da fährt, also straßenzugelassene, aber und die Dinger sind richtige Killermaschinen, ne? Also und die Typen waren alle so total lustig und sagten, ja, wir haben so eine Halle und wir machen immer irgendwelchen Blödsinn und ich dachte nur, Leute, ey, Wahnsinn. Also einfach so diese andere Seite der Medaille, ne? Und man muss eins sagen, Oldtimer-Tankstelle. Also man denkt ja, man kann da nur hinfahren mit einem Auto im Konkurszustand. Das stimmt ja nicht. Also doch. Ist ja alles Mögliche. So, und die kommen dann halt an mit so einem E30, reißen die Haube auf und die Leute alle nur, schütteln nur im Kopf und sagen, was ist das denn? Ne? Aber es ist auch gut gemacht. Also sonst wird das Ding eben auch nicht fahren, sonst hätte es auch keine Zulassung. Die passen alles an, Bremse, dies, das und jenes. Aber absoluter Wahnsinn. Also die Typen waren total nett. Viel schönen Gruß, Shoutout an die Turbobande. Richtig gute Typen und die haben echt Ahnung. Und ich finde es einfach, auch die gehören zur Szene dazu. Und haben eben auch in der Regel eben, es ist übrigens in dem E34 der LS-Motor, haben eben in der Regel so, meistens sind das Youngtimer, die sie umbauen und dann eben richtig Power rein. Ja, das war auf jeden Fall die Turbobande. Also man lernt da immer nette Menschen kennen, kommt so ins Gespräch und hat dann tatsächlich auch nochmal so eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und so ein Auto plötzlich, wenn du den mal auf der Autobahn neben dir hast und wenn er rollt und dann mit so einem großen Turbolader mal richtig Gas gibt, dann denkst du, was passiert denn hier? Also die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, das muss gigantisch sein, ne? Das sind ja, das ist Wahnsinn, 1000 PS im E30. Also, naja. Wahnsinn. Ja, von daher.
Ja. Braucht man 1000 PS in einem E30? Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt uns.
Ja. Jetzt zeige ich, oh, guck mal, eine Fliege hat sich hier verirrt.
Die stirbt.
Dicker Brummer.
Wie redest du mit mir?
Ja. Das hättest du mal zu mir sagen sollen. Ja, ich habe eben gerade, als Jens noch am Arbeiten war und ich hier meine Sachen aufgebaut habe, lief hier neben mein Radio, bei Jens läuft hier immer, was ist das eigentlich?
NDR Kultur.
NDR Kultur, genau. Und da wurde ein Buch vorgestellt und keine Ahnung, welches war, keine Ahnung, das habe ich nicht verstanden auf jeden Fall, fiel dann plötzlich das Wort dieselfahrende Fleischfresser und elektrofahrzeugfahrende Veganer. Und da habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, wieder zwei Schubladen, die bedient werden, wo man sich jetzt in Zukunft aussuchen muss, wo man dazugehört.
Ja.
Das ist Wahnsinn, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer so schlimm, dass man, also ich habe kein Problem mit jemandem, der Veganer ist und bleibt halt auch eine Wurst für mich übrig mehr. Aber ich weiß nicht,
auch
das
egal.
So zu dogmatisieren.
Ach nee, weißt du, das überhaupt, dieses Leben und Leben lassen, das verschwindet immer mehr, ne? Alles muss irgendwie... Ja. In Schubladen und jeder irgendwie gehört da nicht zu oder hier nicht zu oder so dieses einfach mal leben lassen, jeder macht so seinen Stiefel, er ist so alles in Ordnung.
Genau.
Dann frisst er halt kein Fleisch, das ist doch nicht mein Problem.
Nee, das ist doch kein Problem.
Und wunderbar.
Genau.
Du musst auch glücklich sein.
Und wenn das Gewissen tatsächlich befriedigt, ein E-Auto zu fahren, ist das auch vollkommen in Ordnung.
Gut, okay, also eins hier, leben und leben lassen, also jetzt hier AfD wählen natürlich nicht. Nee, ne?
das hatten wir ja schon mal.
Das hatten wir. Also hier ganz rechter Flügel kann ruhig abschalten. Da bin ich letztes Mal hängen geblieben. Ich hatte so ein Anti-AfD-Ding gepostet auf meiner Seite. Und dann kamen sie aus ihren, da haben sich richtig ein paar aufgeregt, ja, so. Und dann gehst du so auf das Profil. Und dann siehst du schon so an den Kommentaren und hier, die posten dann irgendwie so eine Scheiße von irgendwelchen Schwachsinnsseiten. Also wirklich dummes Zeug, ne? Über irgendwelche rum hier irgendwie, warum dann doch noch Neger rumlaufen und so weiter. Du liest das, denkst dir, Alter, seid ihr nicht ganz dicht im Keks? Und dann, ja, also hier ist jetzt Schluss. Hier sind wir raus. Wir verlassen die Seite. Herzlichen Glückwunsch. Dann mal Horido, viel Spaß. Und ey, ganz ernsthaft, ganz krass. Ich habe so ein paar Tage lang, ging mein Zählwerk, dun, 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 dun. Ich habe da so wirklich einige hunderte von Followern verloren. Durch diesen Anti-AfD-Post. Mhm. Gut, ich kann auf die verzichten, ich habe immer noch über 40.000. Aber da, du hast es richtig gesehen, wie es rückwärts ging mal. Krass, ne?
Ja, das ist tatsächlich krass, zeigt aber immer mehr, das ist wahrscheinlich der Zähler
bei Facebook. Jetzt, ne? Ja, pass auf, wir kommen jetzt wieder zu Leben und Leben lassen. Auch wenn jetzt so ein AfD-Heini, ne, der vorher Fan von Garage 11 war, jetzt beschränken wir es mal aufs Auto und auf den Spaß mit Autos, dann entfolgt der Seite und guckt sich das nicht mehr an, weil ich was gegen die AfD gesagt habe. Also ging es nicht um Autos, um was ging es ihm denn dann? Weißt du? Ihm fehlt ja jetzt mein Content.
Ja.
Den hat er ja nicht mehr.
Ja, ich glaube, er hat einfach das Thema Kulturgut in einen falschen Kontext gesetzt.
Ja, das kann auch sein.
Ja.
Naja. Also wie gesagt, leben und leben lassen, aber nicht in der AfD.
Genau, jetzt mal wieder zu was Schönem und Buntem. Ich habe letzte Woche endlich mal, ich wollte das schon immer mal, aber ich war nie schnell genug, weil ich nicht immer gucke, bei Instagram macht doch Autobild Klassik immer so Bilderrätsel.
Echt?
Ja, kennst du das? Wo die so ein Bild posten, einen Ausschnitt von irgendeinem Teil von einem Auto und dann musst du erraten, was das ist. Und ich muss gestehen, die machen das immer schon ganz gut, also so, dass du es eben nicht so ganz einfach raten kannst. Und da hatten sie, das war natürlich eine Steilvorlage für mich, also sie hatten gepostet ein Bild, man konnte sehen, das war eine Lederraffung, knallrotes Leder in einer Tür und man konnte noch so ein ganz kleines Stückchen sehen von diesen Airbag-Schildern. Ich Mercedes. Erkannte sofort anhand der Raffung auch, das muss Mercedes sein. So, das ist das Erste. Dann schrieben schon einige darunter einiges. Dann habe ich geguckt, was steht da alles, um eben zu sehen, dass ich jetzt nicht das, was andere schreiben, auch nochmal schreibe. Weil wenn es schon geraten ist, brauche ich das jetzt nicht nochmal schreiben. Und dann habe ich kurz nachgedacht und denke, das geraffte Leder, aber die Tür an sich war so ein flockiger Stoff. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist doch A-Klasse. Und knallrot, ey. Das ist doch die Häkkinen A-Klasse. Und da habe ich das gepostet, ne? W168, A160, Formel 1 Sondermodell, Edition Häkkinen. Gab es ja damals 125 Häkkinen und 125 Kultart, insgesamt 250 Autos. Und habe das dann auch gewonnen. Ich dachte aber, ich hatte es nur immer so überflogen, man kriegt dann ein Jahresabo. Nee, du gewinnst ein Jahresabo, wenn du die meisten geraten hast und dann mit anderen Leuten in einen Topf geworfen wirst. Also was weiß ich. Ist auch alles nicht so schlimm, gucke ich ja eh an. Aber du hattest das Auto auch gepostet, weil da ist nämlich einer steht im Moment einer zu verkaufen, ne?
Ja, bei Mechatronik für einen irrwitzigen Preis, ne?
Und die Frage ist 46.000, ja.
Ja, tue ich mich schwer mit dem Preis für das Auto.
Also ich tue mich damit tatsächlich nicht schwer, weil wenn ich eine Mercedes-Sammlung hätte und Geld egal wäre, würde ich mir den hinstellen. Oder ich hätte ihn schon. Weißt du? Weil das ist ja...
Dann würde ich alles draufsetzen, den Bimotor zu kriegen.
Ja, das wäre schon heiß, ja. Das wäre schon heiß. Aber witzig war tatsächlich, dass unheimlich viele Menschen, ich habe mir dann die Posts nochmal angeguckt, eben auch diesen Post über dieses Mechatronik-Auto, was so teuer war. Und es gibt unheimlich viele Fans der alten A-Klasse. Also die damals,
ich fand die auch
dieses
gut.
Konzept einfach auch...
Ich finde auch diese Häkkinen und Kultart A-Klassen cool.
Ja, die sind auch cool.
Coole Sache.
Auffällig halt, ohne Ende, ne? Weil sie ja diese Formel 1 in Anführungsstrichen Lackierung hatten. Ich meine, das war eine Beklebung.
Nee, eben nicht.
Nee?
Soviel ich weiß, gab es nicht eine Sonderserie mit Beklebung auch?
Ja, habe ich selber noch gesehen.
Das gab es auch, aber die Originalen sind alle einzeln Airbrush lackiert. Das ist das Problem an dem Auto nämlich. Wenn du mal einen Schaden hast, hast du Geburtstag.
Ist einerseits cool und ich weiß aber auch, dass damals gab es unter Umständen Menschen, also das ist so, die gesagt haben, ich finde das Auto cool, ich finde das rote Leder cool, aber die Lackierung außen ist mir zu auffällig, macht mir den ganz silber. Und haben den dann, ich sag mal in der Niederlassung, einmal silber machen
müssen. Meinst du?
Ja, definitiv. Sowas ist nicht selten.
Das ist ja in dem Fall dumm.
Das ist in dem Fall dumm. Das ist aber bei vielen richtig seltenen Sondermodellen dumm. Du wirst das auch kennen, das wird es bei Porsche auch geben, dass es Sondermodelle gibt, die ja deshalb cool sind, weil sie, wie hier zum Beispiel der GT3 RS, diese ganze blaue Beklebung und eben dazu alles stimmig haben. Und dann wird es jemanden geben, der sagt, pass auf, ich hätte das gerne alles ohne Kennzeichnung, macht das Auto unter Umständen ja vielleicht sogar wertvoller, weil es dadurch noch seltener ist als die blauen oder die roten. Aber klar, es fehlen halt die typischen Kennzeichnungen dafür, ne? Naja. Ja, aber ein cooles Ding. Wir haben schon öfter mal selber so untereinander drüber gesprochen, aber selten im Podcast. Der B168, die damalige A-Klasse, auch viele haben das Auto verschmäht, aber es war schon ein sehr, sehr kluges Auto, was sehr viel konnte.
So, jetzt wird's ganz persönlich. Ich hatte selber mal einen. Und zwar, ich hatte einen A190. Automatik in Schwarz.
Nachtschwarz, 696, genau, hatte ich auch. War bei einer auch.
Mit Einzelsitzanlage hinten.
Die hatte ich nicht.
Also dann hast du, das werden viele nicht wissen, dass es das gab, anstatt einer Rücksitzbank konntest du Einzelsitze bestellen, hast du hinten die gleichen Sitze wie vorne.
Genau, echte Captain Chairs.
Mit dem gleichen Verstellmechanismus. Den konntest du auch nach vorne, nach hinten schieben,
richtig,
den Sitz. Ne? So. Und dann habe ich den damals als Neuwagen direkt, habe ich so bestellt. Die haben da so ein Brabus-Pavillon aufgebaut gehabt. Da habe ich gesagt, komm, meine war schwarz, hatte diese Einzelsitze, hatte Holz innen drin, Wurzelholz.
Ach ja, das gab's.
Wurzelholz, hatte das Lamellendach, Soundsystem.
Das heißt, du hast damals eine Elegance genommen, sonst hätte er kein Holz
gehabt. Genau, ein Soundsystem, hatte dann ein Brabus-Fahrwerk, hatte schwarze Brabus-Monoblock.
Ah, das waren 17 Zoll damals.
17 Zoll,
das war eine schöne
Scheiben,
Felge.
Ja, und hatte auch einen Brabus Frontspoiler. Und der Brabus Frontspoiler hatte ja Nebelscheinwerfer.
Genau, die runden.
Ne? Genau, die wollte ich aber nicht. Also habe ich den umbauen lassen direkt. Also so habe ich den Wagen ausgeliefert gekriegt. Ohne Nebelscheinwerfer. Und da drin waren auch schwarze Gitter wie in der Mitte. Das cool. War meine A-Klasse. Und ich hatte KXL 190, war ich ja noch in Köln. War mein Nummernschild.
Ob man den wohl wiederfindet?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, der ist von der Ausstattung und von Zusammenstellung einzigartig
gewesen. Würde ich auch sagen.
Und witzigerweise, ich bin damals ja immer in der Stadt in Köln Smarts gefahren auch und hatte gedacht, ich steige jetzt mal auf und nehme eine A-Klasse, so als Stadtwagen. Ne? Und viele haben mich für bekloppt gehalten, aber ganz ernsthaft, das Auto fuhr richtig geil.
Ich fand das auch. Ich hatte
dieser A190 mit Automatik, genau,
125
und mit diesem,
PS.
Ja, und mit diesem Brabus mit den breiten Reifen und dem Fahrwerk, der fuhr super. Super Auto.
Ich hatte ihn geschaltet mit der Sportschaltung. Was ich besonders cool fand, weil du es gerade gesagt hast, das Soundsystem, das hatte damals den Subwoofer im Reserverad. Und
genau,
dadurch, dass das Auto ja innen komplett offen ist, also der Kofferraum ja nicht abgetrennt ist, der hatte einen richtig, richtig guten Klang damals.
Genau.
Fand ich
ja
total super.
Ja.
Und ich habe mit dem Auto auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. War mein erster neuer Mercedes damals, als ich zu Mercedes gegangen bin. Und ich war damals auch total begeistert. Ich hatte einen Avantgarde, auch in 040 schwarz, also in Uni-Schwarz. Das sah einfach am besten aus. Und ich hatte das Turinrad, hieß das damals, so ein 16-Zoll-Sportfelge. Sah auch
gut
aus.
Ich habe das immer noch im Kopf und guck ab und zu mal bei Mobile und so, was es an A210ern gibt. Weil dann kam der 210 auch noch raus. Aber dann war das Thema für mich schon gegessen.
Den habe ich damals dann tatsächlich meinem besten Freund verkauft, einen A210. Lang.
In lang. Langsamer Scheiße aus, fand ich.
Ja, die sahen ein bisschen komisch aus, aber die waren natürlich praktisch, weil du einfach mit mehreren Menschen super, super, super viel Platz gehabt hast. Also die A-Klasse war und ist ein Raumwunder gewesen, weil du unheimlich viel machen konntest.
One Box.
Und genau. Und
klar, Verlänger, da kannst du 2 Euro-Blenden
reinschieben. Der L war top. Und er hatte ihn damals in Silber. Mit dem roten Streifen, den konntest du nämlich auch abbestellen.
Okay.
Ist aber auch schade.
Ja, der muss
so
dran sein.
Der muss dran sein, mit dem roten Streifen. Und dann hatten die ja damals AMG-Styling. Eigentlich sollte dieses Auto A21 heißen.
Genau.
Aber man hatte eine Maxime, dass die AMG-Modelle immer so und so viel Prozent mehr
an Leistung haben, genau. Und das hat er nicht gehabt.
Das hat er nicht gehabt, weil er hatte 140 PS statt 125. Aber die Dinger gingen richtig gut. Und er hatte total Spaß mit dem Ding. Der hatte dann auch 17 Zöller drauf. Und zwar diese sogenannte Evo-Felge 17 Zoll, die damals vom Sportcoupé kam, als das Sportcoupé neu war.
Ja.
Auch eine schöne Felge von Mercedes, muss man sagen. So mit im Bett hatten die ja so kleine Bobbles drin, so kleine Powerdomes. Echt klasse. Und das Ding war echt heiß. Und er hat damit richtig, richtig Spaß gehabt. Und innen hatten die Leder Alcantara. Also an der Seite war das Leder und in der Mitte Alcantara. Und das Ganze eben in Schwarz-Weiß, also so ein Grau-Weiß, muss man sagen. Das Alcantara in Weiß ist natürlich mutig. Das sieht natürlich heute in der Regel nicht mehr so doll aus. Wobei Alcantara eigentlich, die meisten denken ja immer, es ist total empfindlich.
Also Pflege, jetzt komme ich wieder. Ich habe ja mal Betriebswirtschaft für den Möbelhandel studiert.
Siehste?
Wir hatten ja Polstermöbelkunde und Alcantara oder ich habe früher dazu Affenleder gesagt. Mein Vater hat einen Alcantara-Anzug in Grau.
Oh. Ja, stimmt, das gab's. Ich kenne auch noch Alcantara-Westen und Blousons.
Der hat einen Alcantara-Anzug in Grau gehabt, Affenleder.
Ja.
Alcantara kannst du, das ist ja eine Kunstfaser.
Genau.
Und ganze kannst du die Waschmaschine schmeißen. Richtig. Du kannst Alcantara, kannst eine Wurzelbürste nehmen und kannst das abschrubben.
Ja.
Das kriegst du immer auch in diesen alten Lange Y10 an den kleinen. Hat's ja rundherum so einen Alcantara-Streifen, der so speckig wird, weil du es mit der Hand immer anfasst. Wurzelbürste, Seife, schön geschrubbt, sieht aus wie neu hinterher.
Ja, manche denken ja, Alcantara wäre Wildleder.
Nee.
Also sprich so die Innenseite von einem Schweineleder oder so. Nein, nein, nein. Genau, es ist eben ein, und Alcantara ist, wenn ich mich nicht irre, da kannst du mich korrigieren, Alcantara ist eigentlich auch ein geschützter Begriff.
Ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Genau, weil Mercedes zum Beispiel hat keine Alcantara, sondern Mikrofaser Dynamica. Das ist zwar sehr ähnlich, aber es ist keine Alcantara, benutzen den Begriff auch nicht.
Ja.
So. Und ich finde es auch, ich finde es eigentlich sehr angenehm, darauf zu sitzen. Also ich finde es gut. Ist eine feine Sache und wird sicherlich gerade bei der jetzigen Diskussion und beim Thema Nachhaltigkeit auch weiterhin viel Bedeutung haben, weil es ist halt ein künstlicher Stoff und eben kein Leder,
genau.
Muss keine Kuh.
Und es ist echt pflegeleicht.
Ja,
genau.
Ja, also wenn jemand von euch einen schönen A210 hat, muss er sich entscheiden, ob er ihn Jens oder mir verkauft.
Nee, weißt du, was ich viel dringender hätte gerne?
Na?
Oh Mensch, das hat aber keiner.
Ein Smart, ne?
Ein Smart Limited 1.
Mhm.
Und damit es so authentisch ist, wie es nur geht, müsste eigentlich auch eine 98er Erstzulassung haben. Die gab es ja auch, die wurden ja, 7500 Stück gab es ja, bis die mal alle ausgeliefert wurden. Es ging ja am 31. Oktober 1998 los.
Mhm.
Da hatte ich meinen auch direkt damals.
Mhm.
Die sind ja bis 99 ging das ja, bis die alle mal ausgeliefert und zugelassen waren. Aber eigentlich müsste man so einen 98er, jetzt kommt's, der muss halt im Top-Zustand sein. Und es gibt eine Prämisse bei mir, was der unbedingt haben muss, also zwei Sachen sollte haben. Einmal, damals war tatsächlich die automatisierte Schaltung extra. Das war nicht serienmäßig. Mit dem Knopf dann an der Seite. Das muss er haben und er muss das werkseitige Soundsystem haben.
Ja, es gab diese, diese aufsteckbaren.
Die aufsteckbaren, ne? Hochtöner mit den anderen. Und zwar, das war bei den ersten Smarts, war das von Nokia. Das sind Nokia-Lautsprecher gewesen. Mit einem richtig geilen Klang. Und mit dem ersten Facelift, wir nennen ja den immer Einhorn, wo dann die Waschdüse oben vorne in der Mitte auch saß.
Ja.
Und dann verschwand ja auch der blaue Stoff innen drin, wurde grau und schwarz. Mhm. Ja. Da war das Soundsystem plötzlich von irgendeinem Billo-Zulieferer, da hat man dieses Nokia rausgenommen, klar. Wurde entfeinert, wie ihr heute wieder sagt.
Ja, oder Nokia war damals, naja, damals gab es Nokia noch.
Nokia gab es noch.
Ja.
Und dieses Nokia-Soundsystem, die ersten hatten halt ein Grundig-Radio mit einem Nokia-Soundsystem. Das hat einen richtig geilen Klang.
Stimmt, das waren, stimmt, du hast recht, das waren Grundig-Radios. Mhm. Die gab es nämlich in ähnlicher Form auch im DIN-Format zu kaufen.
Genau.
Hast du recht, ja.
Genau.
Und Nokia hat ja, das wissen heute auch viele nicht mehr, Nokia hat ja einige Soundsysteme entwickelt für Autos. Eigentlich ja kein typischer Automobilzulieferer gewesen.
Nee, nee. Genau.
Aber auch, gab's nicht auch beim Golf, bei Volkswagen, lange ein Nokia-Soundsystem?
Ja.
Und zwar dieses, was echt so auch ja, ganz
gab,
cool aussah.
Hallo, es gab's bei Porsche. Ich habe doch den 993 Turbo, der hier war, der hatte ein Nokia-Soundsystem.
Ah.
Und der hatte dann, das war das Top-Soundsystem damals bei Porsche. Und dann hast du die Armlehne unten, das Fach, konntest du aufklappen und anstatt da war kein Platz für eine Karte oder sowas, sondern da waren die Schalter für das Nokia Soundsystem.
Ach, wie cool.
Ja.
Das ist ja lässig.
In der Fahrertür beim 993.
Ach, das ist ja lässig. Genau.
Obwohl wir bei Soundsystem sind, ich hatte ja dann mehrere Smarts und der letzten alten, den ich hatte, war ja ein Brabus Edition One.
Hm.
Das war der erste Brabus, der rauskam. Hinten
wann war
verbreitert.
Das? Wann kamen die ersten Brabus Smart? 2000 oder 2001?
99. Hm. Nee, 2001 war das, sorry.
Ja, ne?
2001.
Das
war 2001 oder 2 sogar. Der hatte hinten 17 Zoll verbreitete Karosserie, ein Cabriolet mit Leder Alcantara innen drin. Und ich hatte da als extra das Smart Navi. Und das Smart Navi war ja nur ein verkleidetes Mercedes APS 30 mit einer anderen Blende. So, normalerweise konntest du bei Smart das Grundig-Radio bestellen und einen CD-Wechsler. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne einen CD-Wechsler. Weißt du, was das hieß? Das wurde von Smart nicht angenommen. Ja, ist kein Problem, wenn es ehrlich kostet. War utopisch, irgendwie 2000 Euro. Ich sage, was ist denn bei euch los? Weil das APS 30 von Mercedes mit Lichtleitertechnik schon gearbeitet hat, hättest du dir einen mit Lichtleitertechnik CD-Wechsler bei Mercedes kaufen müssen und den in Smart einbauen müssen. Das habe ich gelassen. Das war ja Quatsch.
Ja. Vielleicht kleiner Fun-Fact, wenn ich mich recht entsinne. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube, das ging. Du konntest beim APS 30 die Navigations-CD reinpacken, das Ziel eingeben, er hat das berechnet.
Genau, und wieder
dann
rausnehmen.
Dann konntest du rausnehmen und du durftest nur deine Route nicht verlassen. Sobald du die Route verlassen hast, hat er gesagt, gib mal wieder her die CD, ich muss da noch mal reingucken.
Nee, so habe ich das auch gemacht.
Das war ja damals dieses, ich sage jetzt mal, für uns am Ende unrühmliches Kapitel, wo wir ja damals Daimler Chrysler waren, ne? Und du wirst dich erinnern, weil du das gerade sagst mit Smart und Brabus und so. Brabus hat doch dann auch angefangen, Chrysler zu veredeln. Und zwar unter der Marke.
StarTech.
StarTech. Ja. Genau. Unter der Marke StarTech.
Gab es dann Chrysler, da gab es auch den
Grand Cherokee gab es dann auch
Cherokee.
Mit großen Rädern.
Genau, und dann gab es von StarTech gab es doch auch hier das, wie hieß das Chrysler Coupé nochmal, das ganz hübsche?
Crossfire.
Den Crossfire gab es auch von StarTech.
So ist es.
Mit so fiesen Spoilern.
Ja.
Den Wagen übrigens auch ein Future Classic für mich,
mega,
ganz eindeutig.
Mega.
Den hat StarTech total versaut, optisch, finde ich. Das ging gar nicht.
Das Auto kannst du aber auch echt tatsächlich nur versauen. Also ich finde, dieses Auto, es ist ganz verrückt. Ich finde, der Crossfire ist ein Auto, kannst du nur mit der Serienfelge fahren.
Natürlich. Die sind eh, und Serienfelge ist eh hinten fett. Der hat ja vorne und hinten verschiedene
Größen. Ja, die haben vor allem verschiedene Zoll gehabt. Ja, das war das erste Auto, was ich kannte in diesem Modellbereich, was unterschiedliche Zollgrößen
Ich glaube, vorne 16, hinten 17 oder sowas.
Irgendwie so, genau. Ja, ja. Genau. Ja, starkes Ding. Ja, das war, kann ich mich noch gut dran erinnern. StarTech und Daimler Chrysler.
StarTech, die haben doch sogar hier diese Vans.
Die haben sogar den, habe ich es auch gerade
im Kopf. Den Pacifica oder wie heißt
Ja, den, Chrysler Pacifica gab es auch.
Den Voyager auch?
Den Voyager auch.
Ja. Den gab's auch. StarTech Voyager.
Und das sah richtig schlimm aus. Also wenn du so ein Ding, was ja sowieso schon so ein Plastikbomber ist, nochmal mehr Plastik ranschraubst und dann auch oft, was du oft gesehen hast tatsächlich, sind diese, ohne Funktion, wie nennt sich das nochmal? Ich muss mal gerade überlegen. Nicht Einstiegsleisten, sondern diese, ich glaube, die hießen Crossbars oder so.
Nee, diese so, ja, genau.
So ich eine weiß, Stange
einfach. Eine Stange mit Lichtern dran.
Ja, Stange mit Lichtern. Richtig rauftreten konntest du da nicht. Und die sahen auch einfach nur aus wie so ein...
Wo ich gerade dabei bin, liebe Hörer, also Smart Limited 1 im Top-Zustand oder, was auch sehr selten ist, ist mir damals durch die Lappen gegangen, nämlich ein Smart iMove. Der Smart iMove, da gab es nur 300 Stück von. Das war auch ein ganz früher Smart. Der hatte Brabus-Felgen und der hatte eine Halterung für ein iPod und der hatte einen eigenen iPod mit einem eingravierten Smart-Logo hinten drauf im Metallgehäuse.
Ach was, okay.
Ganz selten. Ganz selten.
Okay.
Das müsste auch 2.1 gewesen sein, 2.2.
iMove-Projektwerkstatt Smart, okay.
Ja. Kennt kein Schwein.
Nee.
Special Interest, finde ich cool.
Kenne ich tatsächlich nicht, werde ich aber wahrscheinlich in dem Buch finden. Ich habe mir nämlich so ein Buch gekauft.
Ja.
Wie heißt das? Smartism oder so? Kennst du das?
Nee.
Das habe ich witzigerweise, bei meinem Chef liegen sehen. Und habe dann gesagt,
du hast einen Chef, ich dachte, du bist der
dann
Chef.
Hab ich ihm das,
du hast mir mal erzählt, du wärst der Chef.
Nee, es gibt immer noch Chefs vor Chefs.
Ach komm.
Ja. Und der hat das Buch gehabt, dann habe ich mir das bestellt. Dann sage ich zu ihm, ich habe mir das Buch gekauft. Dann sagt er, hättest du auch meins haben können.
Ja geil, hier hat er gerade ein Bild gemacht. Smart iMove, genau, mit den weißen Felgen und so. Das ist total geil. Ja. Und das war eine Kooperation mit Apple. Weil das war was ganz Besonderes, dass ein Auto einen iPod-Anschluss hatte damals.
Ist übrigens vom Design her dasselbe Felgendesign wie bei der A-Klasse war.
Ja, das ist so das Felgendesign, das war das Neue. Damit, mit dem Modell haben sie auch das erste Mal dieses neue Brabus-Felgendesign gezeigt. Weil vorher war die Brabus-Felge für den Smart wie so ein Käseloch, so eine Fünfloch-Felge, also mit so fünf großen Löchern.
Ja. Cool, total cool.
Ja.
Die sehen echt cool aus, ja.
Ja. Habe ich nie wieder irgendwo gesehen.
Ja, Smart, wir haben ja schon mal, wir haben schon mal sehr ausgiebig darüber gesprochen, die Folge hat es aber nie gegeben. Smart ist aus meiner Sicht, haben da ganz viele Modelle tatsächlich auch das Potenzial zum Future Classic.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, letztens habe ich irgendwie wieder so ein Ding gesehen, wo es mit Smart jetzt hingeht. Jetzt soll das irgendwie so ein chinesischer SUV werden, glaube ich, ne?
Ja, weißt du, was das Verrückte bei der Geschichte ist? Es gab diese Studie damals. Also Smart wollte damals einen kleinen Geländewagen.
Ich weiß. Bringen.
Und das war ein mega Auto. Da findest du heute kaum Bilder drüber übrigens.
Ich weiß.
Ich habe lange gebraucht, um die Bilder zu finden. Das muss ich gestehen, hätte das damals funktioniert. Die haben nur nachher alle Angst gekriegt, weil nachdem der Smart Roadster und der Roadster und das Coupé nicht funktioniert haben, warum auch immer, weil das waren auch gute Autos, aber klar.
Mega Autos.
Nachdem das nicht funktioniert hat, waren die natürlich, ja, haben die sich sehr auf das Kerngeschäft dann beschränkt. Ne?
Du, ganz ernsthaft, Daimler Chrysler, ihr habt die Marke kaputt gemacht. Das war's.
Tja, also damals zumindest in jedem Fall irgendwie
jetzt in vielerlei Hinsicht. Smart habt ihr kaputt gemacht.
Smart? Ja. Ja. Smart ist leider.
Schade, wirklich schade. Ja. Das war's. Ganz ernsthaft, das war das Stadtauto.
Ja. Verrückt.
Wir haben es kaputt gemacht.
Verrückt.
Warum?
Ich werde das nie vergessen, Jens, als ich 2000 nach Hamburg gekommen bin. Was mir hier aufgefallen ist, es gab unheimlich viele Smart. Also das ist ja wirklich, als das losging mit Smart, in Hamburg richtig explodiert. Und es gab unheimlich viele Mini, die für mich eben auch genau in die gleiche Richtung gingen.
Ja.
Und es gab viele, und da frage ich mich heute, wo sie übrigens hin sind, es gab viele Lotus Elise.
Ja, hast du schon mal erzählt, ja.
Ja, auch irgendwie selten verrückt, geworden. Ne? Ja, verrückt und ja.
So. Also, du weißt, was ganz verrückt ist? Ich habe keine Lust mehr.
Nee, ne? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Willst du auch gar keine Karte mehr ziehen heute?
Oh.
Eine Karte ziehst du nochmal, komm.
Okay, ist das denn für ein Quartett?
Ein cooles. Ja, okay. Versprochen.
Versprochen.
Versprochen. Versprochen. Hm. Versprochen, cooles. Hoffentlich kriegst du auch ein schönes Auto ab. Wobei, ich muss ja raten.
Oh.
Guck mal, oh. Okay. Also hast du nicht schon wieder ein Volvo gezogen, ne?
Nee.
Okay. Welches Land?
Italien.
Okay, dann wird es schwierig, weil es wird ein Modell sein, was ich nicht erraten kann, oder?
Stimmt, wenn du letztes Mal schon nicht wusstest, dass es diese Marke gibt.
Maserati?
Ja.
Okay. Dann könnte es ein Merak sein.
Ist richtig.
Weil
es was Spezielles ist, es ist ein Merak SS.
Oh,
Und wodurch unterscheidet sich ein Merak von einem SS? Komplett anderes Armaturenbrett und vor allem anderes Lenkrad.
Und,
der Merak hat nämlich ein Armaturenbrett mit ovalen Instrumenten. Das sind die gleichen Instrumente wie im Citroën SM.
Genau.
Das Lenkrad auch, oval. Mhm. Der Merak SS nicht. Der Merak SS hat Jäger-Rundinstrumente und richtig rundes Sportlenkrad. Und größeren Motor natürlich. Ne?
Starkes Auto, ne? Also fand ich immer, ich mochte die optisch.
Du, damals hier Höchstgeschwindigkeit 250, das ist schon ordentlich gewesen, ne?
Ja, da warst du schon gerade, was ist das? Ich meine, was haben wir hier?
Was ist für ein Baujahr hier? Weiß ich, 76, 77, ja, sowas, ne?
Genau.
Da fuhr ein Porsche Turbo mit Ach und Krach so schnell. Ja, ein starkes Auto, ist ein Giorgiaro-Entwurf auch, ne? Italien-Design-Karosserie. Ich mochte, der Merak und der Bora sind ja eigentlich gleich, mehr oder weniger vom Design. Nur dass der Bora hinten, der Merak hat ja so freistehende Finnen,
beim
Bora ist es geschlossen, weil du da in den Motorraum reinguckst. Das ist, der Motorraum ist ja offen, du siehst ja den 18, da drin liegen. Ja, den Merak mochte ich auch immer. Ich fand den immer cool.
Ja, aber auch damals waren diese Autos schon Diven. Und deshalb sind die dann irgendwann, die sind dann gefahren worden bis irgendwann in die 80er. Und irgendwann sind die so auf Hinterhöfen verschwunden, weil die keiner mehr schrauben konnte.
So.
Und erst jetzt in den letzten 10 Jahren, wo die Autos, ich sage jetzt mal, auch einen gewissen Wert erreicht haben, weil die waren eine Zeit lang wirklich billig zu haben, weil die konnte keiner mit umgehen. Jetzt wurden sie alle wieder so ein bisschen aufgebaut. In Amerika gab es dann ja doch einige davon, also nicht wenige, ne? So, ich will auch noch mal eine Runde ziehen hier. Mal gucken, ob ich auch so viel Glück habe. Aber ist fast schade, ne, dass das Bild ihn so nur von vorne, wobei von vorne mit aufgelegten Augen sieht. Ja, wir gucken mal. So. Ach, können wir was anderes nehmen? Hatten wir schon mal. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Hier, amerikanischer Bricklin.
Ah ja, Bricklin, geil.
Ja.
Hatten wir das Quartett schon mal?
Nee, aber tatsächlich in einem anderen Quartett, Bricklin.
Bricklin, das der SV.
Das Safety Vehicle, genau, da wusstest du auch gut drüber Bescheid. Ja, ich habe was getrunken, was Amerikanisches. Hat den Namen nicht verdient, sage ich jetzt.
Wobei, Thunderbird.
Nee. Steht hier auch, also ist hier betitelt Sportwagen? Als zweite Generation. Ja, Sportwagen setze ich auch in Tüdelchen. Also bei dem Auto setze ich alles in Tüdelchen, weil er hat eigentlich den Namen nicht verdient.
Auto.
Ja, ist ein Ford Mustang. Aber die Generation aus den 70ern.
Boah, die ist geil.
Ja, die ist diese, skurril.
Wie heißen die? Casey? Nee, nicht Casey, das war bei Chrysler, aber in die Größe, ne? So total klein. Und dann gab es den gab es sogar, also ich
wollte. Ja, den gab es auch so ein Stufenheck-Apparat.
Der wurde ja bei uns offiziell angeboten,
ja.
Mustang T6.
Ja, Mustang, genau. Richtig.
Wurde offiziell über Ford Deutschland angeboten. So ein Schrägheck wollte ich mir mal angucken, stand in Holland zu verkaufen, ein schwarzer, aber als Sondermodell Cobra, mit einer goldenen Cobra vorne
richtig,
drauf.
Richtig.
Geil. Dann war der plötzlich verkauft, der war auch gar nicht so teuer. Ich meine, der kann natürlich nichts, ne? Da steht dann Cobra drauf, aber ich finde ihn so skurril, dass ich ihn gut finde.
Also ich finde,
würde ich hier hinstellen.
Wenn er in einem top Zustand ist. Das waren natürlich auch damals echte Verbrauchsautos. Die waren billig, die waren irgendwie, hatten nichts mehr von der ersten Serie.
Gar nichts.
Und das Schlimme war natürlich, dass sie durch die Einschränkungen der Emissionen und so weiter, ich meine, hier steht, es hat einen 5 Liter V8, aber mit 131 PS, 16 Sekunden auf 100 und 175 Kilometer Endgeschwindigkeit. Ja. Ganz ehrlich, dafür brauchst du halt keinen V8. Ne? Das kann dann jeder Vierzylinder genauso gut.
Aber er hat einen.
Ja, aber er hat einen, genau. Und du hast natürlich recht, heute wieder witzig, weil eigentlich ziemlich kompaktes Auto und dann mit dem 8-Zylinder kann man machen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, ganz ehrlich, ach so, das vielleicht als letztes. Ich habe tatsächlich auf der Autobahn jetzt dieses E-Auto von Ford gesehen, den Mustang. Mach-E. Ja, naja, also ich meine, also tatsächlich muss ich eins gestehen, als ich ihn nicht in Natura gesehen habe, habe ich gedacht, ich finde es marketingmäßig gar nicht schlecht, den Mustang zu nennen.
Nee, ich finde es bescheuert.
Jens, ich muss dir recht geben, nachdem ich das Auto jetzt auf der Straße gesehen habe, der hat gar nichts mit dem Mustang zu tun und hat auch keine echten Attribute. Also, weil dieses zum Beispiel dreigeteilt oder drei Rückleuchten zum Beispiel, ist ja, finde ich, gerade bei so einem SUV nämlich gar nicht mehr Mustang-like, weil Peugeot hat das in seinem schon jetzt seit 2 Jahren oder so.
Ja.
Also, ich fand es gar nicht gut. Ich muss echt sagen, hat mir nicht gefallen und ich
weißt du, was ich gestern, ich bin gestern Abend in ein Taxi gestiegen mit Andrea und bin zum Italiener gefahren zum Essen, schön draußen gesessen.
Lecker.
Im L'Europeo, Leute, geht man ins L'Europeo essen. Boah, das ist so geil.
Boah, jetzt kriegst du da wieder.
Boah. Ich hatte als Vorspeise hatte ich gebratene Artischockenscheiben mit Jakobsmuscheln. Lass mir das. Ich steige ins Taxi und auf der anderen Straßenseite biegt in die Waterloo-Straße bei mir. So ein AMG GT-Mercedes ein. Und in dem Moment habe ich wieder gedacht, ich glaube, es ist der einzige Mercedes, den ich im Moment kaufen würde. Ich finde ihn echt gut.
Den normalen, also den Sportwagen GT?
Nee, diese Viertürer.
Ach so, den AMG GT Viertürer.
Diesen CLS. Also
ja, den AMG GT Viertürer.
Der gepimpte CLS. Ist ja ein CLS-Rohkarosse, würde ich sagen, ne?
Mm.
Doch.
Mm-mm.
Nee? Mm-mm. Doch. Mm-mm. Der basiert doch auf dem CLS.
Mm.
Doch, guck dir mal die Dachlinie, das war alles CLS.
Nee, das ist schon tatsächlich ein eigenständiges Auto.
Aber der gefällt mir.
Ja?
Gut, der war leider natürlich wieder mattgrau mit schwarzen Felgen, so wäre meiner nicht.
Nee, das ist zu heftig.
Aber nein, ich weiß ja gar nicht, ob es das gibt, aber den müsste man so elegant wie möglich bestellen.
Genau.
Ich sage jetzt mal, dunkelblau Metallic, braunes Leder, keine schwarzen Scheiben.
Ja.
So.
Ja.
Geil.
Ja, eine silberne Felge, die zwar groß und hübsch sein darf, aber eben nicht in schwarz-matt.
Nicht prollig, sondern versuchen in elegant.
Ja.
Geht das? Gibt es das? Die Teile?
Offen gestanden, es gibt es, aber die meisten sehen genau so aus, wie du ihn gesehen hast.
Mattgrau, schwarze Felgen. Ja,
ich komme.
Ja, aber auch der hat ja auch ein aggressives Design von vorne ein bisschen. Ja. So, aber insgesamt ist das Auto gut. Also ich weiß nicht, ich finde ihn gut.
Hat er einen feststehenden Spoiler?
Habe ich nicht drauf gehabt.
Okay.
Also die Komposition, ich finde ihn gut, mir gefällt er.
Also ich mag den Wagen auch.
Ich wäre der Einzige, gut, ich habe jetzt nicht reingeguckt, ob da wieder so ein Kasper-Kino drin ist und so weiter, aber optisch ist das der Mercedes, den ich richtig gut finde.
Okay. Ja, ich finde ihn auch gut. Ich muss gestehen, da hat halt Porsche die Fahrzeugklasse vorgelegt.
Panamera.
Ja, genau, also der orientiert ganz sich sehr stark daran.
Ja, aber ich finde ihn besser wie ein Panamera.
Ja.
Ich würde mir keinen Panamera. Ich finde, also wenn, dann Panamera einen frühen mit dem schönen Puckel hinten, den alle hässlich fanden, den Puckel.
Finde ich mittlerweile auch. Geil. Ich habe neulich auch so einen gesehen, wie du ihn immer beschreibst.
Ja.
So am besten in so einem hellbraunen Metallic und beigem Leder.
Ja, ja.
Genau, also ich finde es auch, vielleicht auch da nochmal als Statement, ich finde auch sportliche Autos in eleganten Farben, das ist perfekt.
Genau.
Das ist perfekt.
So, es geht darum, dass ein, also wie soll ich sagen, wie kann ich gar nicht ausschauen, dass ein Gentleman oder so ein Grand Seigneur so ein Auto fährt, weißt du?
Mhm.
Aber die fahren ja immer nur prollig rum, weil immer die sitzen immer die gleichen Leute drin. Und ich finde, so ein Auto, wenn man das so in diese, so, ne? Dann, und ich, dieser Mercedes, das ist tatsächlich, ich habe mir ja gesehen, der bog so ab, so die Silhouette. Ich dachte, das ist echt ein geiles Auto.
Wow, guck mal, also jetzt müssen wir unbedingt Schluss machen, das kann ja nicht mehr besser werden.
Für dich nicht, ne? Mensch, Mercedes, habt ihr es geschafft? Habt ihr mich doch noch gekriegt?
Sehr gut.
Und jetzt wisst ihr auch, dass ich schon mal A-Klasse gefahren bin.
Genau, genau. Und ich bringe auch bald einen neuen Schatz mit. Ich kriege nämlich auch einen neuen Dienstwagen. Bei mir wird jetzt die Ära der E300 Diesel-Hybriden erstmal beendet. Und dazu aber dann mehr, wenn ich ihn habe. Ist was ganz, ganz anderes. Aber ich habe auch schon richtig, richtig Bock drauf.
Diesen Renault Kangoo-Verschnitt wahrscheinlich.
Oh ja, den neuen Citan.
Macht's gut. Das ist übrigens der neue Citan.
Der heißt ja T-Klasse.
T-Klasse, ne? Ey, da haben sie sich ja wirklich Mühe gegeben, dass er aussieht wie Mercedes. Und dann haben sie es verkackt beim Innenraum. Was soll das denn? Ich habe da einen Bericht drüber gesehen. Und was soll das denn mit diesem komischen Renault-Navi
da drin? Ich schneide das raus.
Mit diesem komischen Renault-Navi.
Ich schneide das raus.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Ja.
Wie kann man als Hersteller alles tun, damit es wie Mercedes auch von außen ist, ja eigenständig. Ne? Haben echt richtig Gas gegeben, machst die Tür auf, verkackt.
Ich gucke mir das mal an, ich habe das nämlich tatsächlich gerade nicht vor Augen, da bist du weiter als ich.
Ey, ganz ehrlich, verkackt.
Moment, aber er ist noch nicht präsentiert. Also vielleicht schaffen sie es noch bis dahin zu ändern.
Zu ändern müssen sie erstmal was entwickeln. Ich verstehe gar nicht, ist doch alles da. Warum hat man nicht von der A-Klasse dieses System einfach reingebaut?
Genau.
Mit der Glasscheibe. Nee, verkackt, ist dieser Renault-Bildschirm drin. Und der ist so pipi klein mit so paar, das ist totale Scheiße.
Ich fade jetzt langsam raus. Ich fade
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.